Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Jörg Münchenberg herzlich willkommen. Die Stimmung in Deutschland, muss man sagen, ist derzeit eher schlecht. Die wirtschaftlichen Aussichten ebenfalls. Der Wirtschaftsminister rechnet nur noch mit einem Mini-Wachstum von 0,2% in diesem Jahr. Der DHK sogar mit einer Rezession. Und die Ampel, muss man sagen, hat noch keinen Kompromiss gefunden, wie sie den Unternehmen helfen will, zumal ja auch die Verteilungsspielräume deutlich kleiner geworden sind. Auf der anderen Seite hat beispielsweise jetzt Microsoft Milliardeninvestitionen in Deutschland in Aussicht gestellt. Reden wir darüber an diesem Freitagvormittag mit dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, mit Jörg Dietrich. Herr Dietrich, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Münchenberg.
Herr Dietrich, manchmal kommt es ja wirklich auf den Betrachtungswinkel an. Für Sie als Präsident des Handwerks, ist das Glas, würden Sie sagen, derzeit eher halb voll oder ist es halb leer?
Ich würde ungern bei dem Glas hängen bleiben. Wir haben eine sehr schlechte Stimmung und die Lage ist aus meiner Sicht noch etwas besser als die Stimmung. Aber die Lage ist auf dem Weg Richtung Keller, wo die Stimmung gerade liegt. Und das macht mir Kopfzerbrechen.
Wenn Sie das mal jetzt auf das Handwerk so ein bisschen runterbrechen, was würden Sie sagen, welche Branchen haben da am meisten gerade zu leiden?
Als allererstes ist der Bau, der immer die Lokomotive der Wirtschaft war, in schweres Fahrwasser geraten. Der Wohnungsbau ist nicht zurückgegangen, sondern quasi zusammengebrochen. Und die Nahrungsmittelgewerke kämpfen mit Preisschüben, auch mit der Mehrwertsteuererhöhung. Man kann das jetzt durchgehen. Es ist quasi das gesamte Handwerk inzwischen von Kostenschüben betroffen, die Sorgen bereiten, dass die Leistungen für den Kunden bezahlbar bleiben.
Würden Sie sogar so weit gehen und sagen, da ist schon auch eine Sorge, dass jetzt mehr Unternehmen in diesem Jahr pleite gehen könnten angesichts der schwierigen Lage?
Ich habe den Eindruck, dass die Bundespolitik auch deshalb nicht entschlossener reagiert, weil die alten Indikatoren, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, ja keine Veränderung zeigen. Es droht uns aber ein stilles Sterben von Handwerksbetrieben oder auch von mittelständischen Unternehmen, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihre Geschäftstätigkeit einfach einstellen. Das merkt man erstmal gar nicht. Es gibt keine Insolvenzwelle, aber diese Leistungen dieser Betriebe fehlen. Wir brauchen sie nicht nur kulturell, das Brötchen, das man sicher auch in einem Discounter kaufen könnte, sondern eben auch ganz konkret, wenn wieder mehr Wohnungen gebaut werden müssen und dann eben der Rohbaubetrieb nicht mehr da ist.
Dietrich, Sie haben die Bauindustrie ja gerade angesprochen schon. Die leidet natürlich deshalb massiv unter den gestiegenen Bauzinsen. Es gibt einen Nachfrageeinbruch beim Wohnungsbau. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, für die gestiegenen Zinsen zum Beispiel kann die Bundesregierung ja nichts.
Naja, natürlich kann die Bundesregierung nichts dafür, aber wir müssten ganz weit in die Vergangenheit gehen. Der Zins war für Deutschland zu niedrig. Whatever it takes, man hat den Euro gerettet und auf dieser Basis sind uns auch Baupreise zu hoch entschwunden, weil ja keiner gemerkt hat, dass die Standards, die wir erhöht haben, waren ja finanzierbar bei 0% Zins. Jetzt haben wir das Gegenteil gemacht. Wir müssen aufgrund der Inflation den Zins historisch schnell ansteigen lassen, um die Inflation zu dämpfen. Daraufhin bauen wir keine Wohnungen mehr. Jetzt steigt die Miete. Die Miete drückt auf die Inflation. Und dann frage ich mich, ob der soziale Sprengstoff, den wir durch zu wenig Wohnungen haben, es noch rechtfertigt, nicht einzugreifen und den Wohnungsbau wieder anzuschieben.
Meine Frage zielt natürlich auch ein bisschen in die Richtung. Man hat schon im Augenblick den Eindruck, die Bundesregierung wird derzeit eigentlich für alles schlechte, schwierige, behäbige im Land verantwortlich gemacht.
Dem würde ich zustimmen. Es gibt Faktoren, auf die eine Bundesregierung keinen Einfluss hat. Deutschland hat sich nicht ausgesucht, dass Russland die Ukraine angreift oder dass es Krieg gibt in Israel, dass Lieferketten gestört sind, dass es harte Wirtschaftsauseinandersetzungen zwischen Amerika, Asien, China und Europa gibt. Und man sollte sich aber ehrlich machen, das eingestehen und daraus Verhaltensänderungen definieren. Und die sehen wir politisch momentan nur in so kleinen homöopathischen Schritten, dass sie nicht ausreichen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne nochmal diesen Punkt bleiben. Als ich auch diese Bauerndemonstrationen beobachtet habe, sozusagen als Journalist, war eben auffällig, da sind auch viele Handwerker darunter, auch mit sehr knalligen Forderungen. Also auch da hat man den Eindruck, das Handwerk hat sich mittlerweile an diese Wutwelle so ein bisschen drangehängt.
Das Handwerk ist ein sehr großer Bevölkerungsteil. Wir haben über 1 Million Handwerksbetriebe. Das Handwerk ist verankert in jedem Dorf, in jedem Stadtteil und demzufolge ein Spiegelbild der Gesamtgesellschaft. Und ja, auch im Handwerk gibt es viele Ängste, die mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängen und die dann auch zu Wut führen, wenn man nicht die Empfindung hat, dass darauf reagiert wird, dass wir unseren Wohlstand, unsere Sozialsysteme ja erhalten wollen. Das ist aus meinem Empfinden heraus der Punkt, weshalb so viele Menschen gerade sehr aufgeregt sind.
Aber es gab ja auch jetzt in der zurückliegenden Woche tatsächlich eben, wo auch gerade Politiker der Grünen angefeindet worden sind. Da war ja fast eine körperliche Gewalt, stand da im Raum. Also droht nicht auch sozusagen diese Proteste gegen die Ampel vollkommen aus dem Ruder zu laufen? Oder wie beobachten Sie das da auch, wenn Sie jetzt speziell aufs Handwerk schauen?
Dass das Demonstrationsrecht ein Grundrecht ist, muss man mir nicht erklären. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden und ich bin sehr froh, dass wir diese Rechte uns erkämpft haben. Aber auch ich sehe, dass die Demonstrationen, die jetzt stattfinden, so ein kleines bisschen wie beim Zauberlehrling sind. Wir bekommen diese Dinge nicht mehr eingefangen. Und ich sehe deutlich, dass Wirtschaftspolitik nicht auf der Straße entschieden werden kann. Umso mehr ist ja meine Aufforderung, mein Appell, dass die Bundesregierung mit den Verbänden ins Gespräch geht und wesentlich mehr tut, als momentan angedacht ist, damit Menschen, die in ihrer täglichen Arbeit sind, das Zutrauen in die parlamentarische Demokratie erhalten oder zurückbekommen, dass diese Themen angegangen und auch gelöst werden.
Aber nochmal, gibt es nicht da auch mittlerweile, ich formuliere es mal so, eine überzogene Erwartungshaltung, dass letztlich die Politik alles richten muss, wenn es mal schwierig wird, wenn auch den Unternehmen der Wind ins Gesicht bläst, weil man einfach immer die Erwartung hat auch, dann soll doch die Politik bitteschön viele Milliarden in die Hand nehmen und uns helfen.
Auch da, Herr Münchenberg, würde ich Ihnen recht geben, aber im Diskurs sind beide Seiten zu betrachten. Ich denke schon, dass es manche gibt, die sich daran gewöhnt haben, dass der Staat alles richtet. Aber wenn wir auf der anderen Seite die unternehmerische Freiheit nicht mehr zulassen, dass die Wirtschaft es selbst lösen kann, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn beides passiert, dass wir in einer Rezession stecken, uns nicht selbst befreien können daraus. Und der Ruf ist, ja, wenn ihr das so wollt, dann rufen wir halt nach dem Geld. Ich weiß, dass das nicht finanzierbar ist, deswegen ist auch von Verbandsseite nicht der Ruf nach dem Geld, sondern eher der Ruf nach den Reformen, die uns die Chance geben, uns selbst zu helfen. Und das bedeutet eben Bürokratieabbau, unternehmerische Freiheit zuzulassen, ein Stück mehr. Für alle Regelungen gibt es einen guten Grund, das weiß ich, aber es ist halt jetzt die Zeit, auch Verhalten zu ändern. Und da muss die Bundesregierung uns auch oder die Politik, die Bundespolitik uns die Möglichkeit geben.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks heute der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dietrich. Herr Dietrich, es gab einen Brandbrief der Wirtschaftsverbände Ende Januar, glaube ich, war das, verbunden auch mit einem umfangreichen Forderungskatalog. Da ging es eben natürlich, Stichwort weniger Bürokratie, es ging um schnellere Genehmigungsverfahren, Absenkung der Strompreise bis hin zu Steuersenkungen. Haben Sie eigentlich auf diesen Brief jemals aus dem Kanzleramt eine Antwort bekommen?
Bis jetzt ist noch keine offizielle Antwort da. Trotzdem gibt es natürlich auch Gespräche, die jetzt hier nicht im Interview offengelegt werden können. Der Brief ist die Aufforderung, in Gespräche zu kommen, die über das hinausgehen, was die Bundesregierung momentan anbietet. Und es ist vollkommen klar, dass wir nicht eine Antwort bekommen am nächsten Tag. Das nächste Gespräch für uns ganz wichtig ist im Rahmen der internationalen Handwerksmesse, das Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft. Und in dem Brief ist diese Kette aufgebaut, zu sagen, dort wünschen wir uns Antworten auf diese Fragen und auf Themenkomplexe, die wir dann gemeinsam definieren können. Ich möchte gerne noch hervorheben, letztlich geht es uns darum, gegen die Angst, die wir erleben, gegen die Wut, für die Transformation, die wir gestalten wollen, auch Stimmung zu verbessern. Der Standort Deutschland kann wesentlich mehr, als er momentan leistet, aber dazu müssen wir die Fesseln lösen.
Bei diesem Treffen auf der Handwerksmesse in München, da kommt eben auch der Kanzler, trifft sich mit den Wirtschaftsverbänden. Was machen Sie dann? Lesen Sie den Brief nochmal vor?
In diesen Spitzengesprächen wird hart und respektvoll diskutiert. Ich glaube nicht, dass das der schönste Termin für einen Bundeskanzler ist, weil Probleme angesprochen werden müssen. Ich würde mich mit dem auch gerne mal treffen und mich nett mit ihm austauschen. Dort geht es tatsächlich hart zur Sache, weil es ja auch ohne die Presse stattfindet, man Themen ganz klar ansprechen kann. Und dann gibt es Fragen von den Spitzen der Wirtschaft, die dort versammelt sind. Und der Kanzler bezieht dann Stellung, so wie es seine Vorgängerin und die Vorgänger auch immer getan haben.
Aber trotzdem, um mal einen Punkt rauszugreifen, EU-Lieferkettengesetz ist ein großes Thema, gerade bei der Wirtschaft. Das wird ja mehrheitlich abgelehnt, weil man sagt, das schafft zu viel Bürokratie. Man muss ja aber auch sagen, die FDP lehnt das ja auch ab, dieses Gesetz. Folglich musste sich Deutschland enthalten. Also insofern haben die Wirtschaftsverbände ja da auch erstmal einen Punktsieg errungen.
Die bürokratischen Belastungen haben eine Dimension erreicht, bei der wir uns ehrlich machen müssen, dass wir sie nicht mehr bewältigen können. Und bei jedem Vorhaben, das politisch gerade angegangen wird, wird uns dann erklärt, naja, das eine müssen wir unbedingt noch machen. Das eine ist jetzt gerade noch wichtig. Ich glaube, dass hier die rote Linie erreicht ist und ein Belastungsstopp nötig ist. Zumal ja immer auch die Frage ist, was wir tatsächlich mit diesen Dingen erreichen. Wenn ich als Dachdeckermeister, ich bin Dachdeckermeister von Beruf, dann feststelle, ich soll dort Angaben machen, die ich nicht prüfen kann, dann ist das entweder eine falsche, uneidliche Aussage oder ich ziehe mich zurück aus diesem Geschäft. Und ich weiß, jetzt würde sofort kommen, ja, du bist doch davon nicht betroffen. Doch, ich bin davon betroffen, im Augenblick, wo ich für einen Betrieb arbeite, der diese vielen Mitarbeiter hat und der diese Nachweise führen muss. Es gibt diesen Durchgriff, der eben nicht bei den großen Betrieben hängen bleibt. Und in diesen Verordnungen steht eben dann nicht drin, dass der große Konzern den kleinen Betrieb nicht fragen darf, sondern er hat diese Nachweise zu führen. Und da sind wir automatisch als Handwerker plötzlich mit betroffen. Es gibt diese Beispiele auch schon für das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Trotzdem ist es ja nicht so, dass die Ampel jetzt dieses Problem nicht erkannt hat. Das ist ja auch ein Dauerthema, das uns seit Jahren eigentlich immer begleitet. Aber zum Beispiel das Wirtschaftsministerium hat jetzt eine systematische Überprüfung der Berichtspflichten im eigenen Haus angestoßen. Es gibt Planungen über ein viertes Bürokratieentlastungsgesetz. Bund und Länder haben vereinbart, dass sie in Sachen weniger Bürokratie auch aktiv werden wollen im letzten Jahr. Also man kann doch der Bundesregierung, muss man ja auch ein Stück weit zugutehalten, sie hat das Problem durchaus erkannt.
Ich glaube, dass schon ganz viele das Problem erkannt haben, aber der Mut dort konsequent zu handeln, den kann ich noch nicht genügend erkennen. Wenn ich den Entwurf des Bürokratieentlastungsgesetzes 4 mir anschaue, dann steht da für das Handwerk drin, dass die Aufbewahrungspflichten von 10 auf 8 Jahre abgesenkt wird für Dokumentationen, für die Finanzamtsthemen, dass vom Schrifterfordernis zum Texterfordernis Dinge gewandelt werden, die aus dem EU-Recht sowieso vorgeschrieben waren. Aber die großen Punkte, die das Handwerk betreffen, der Mut, vielleicht auch Dokumentation und Bürokratie einmal auszusetzen, um zu prüfen, ob es denn überhaupt ein Marktversagen geben würde, den kann ich momentan nicht erkennen. Und das ist die klare Forderung.
Aber fairerweise muss man ja auch sagen, da kommt sehr viel auch von Brüssel, was die Bundesregierung umsetzen muss.
Ja, aber Sie sehen ja die Diskussion, dass Deutschland sich dafür oder gegen das Lieferkettengesetz entscheiden muss. Es ist nun mal der EU-Rat, der dort ganz viel Einfluss hat. Und demzufolge muss Deutschland auch dort eine Position beziehen. Ich habe den Eindruck, dass dort zu selten an die kleinen Betriebe gedacht wird, was das für Konsequenzen dafür hat. Das ist unser Rückgrat, diese vielen kleinen mittelständischen Betriebe, die quasi aus dem Markt geschossen werden, wenn immer mehr an bürokratischen Anforderungen kommt. Das kann nicht im Interesse der Gesellschaft sein.
Denkt auch der Wirtschaftsminister zu wenig an den Mittelstand und die kleinen Unternehmen? Habeck zum Beispiel will ja eben Milliarden für die Chip-Ansiedlung ausgeben. Er will große Unternehmen bei der Transformation jetzt in umweltfreundliche Energien auch abfedern. Schaut er zu sehr auf die Großen und zu wenig auf die Kleinen?
Ich erlebe einen Wirtschaftsminister, der sehr schnell lernt. Und er ist ja auch das erste Mal Bundeswirtschaftsminister. Das ist ja auch eine riesige Aufgabe. In den Gesprächen vermittelt er mir den Eindruck, dass er das verstanden hat. Aber dann ein ganzes Ministerium und noch schwieriger eine ganze Ampelregierung dort zu einen. Da sind dann eben noch viele andere Dinge, die unterwegs sind. Also die Einzelgespräche, die laufen alle sehr gut. Die Erwartung der Menschen ist, dass diese drei Parteien Kompromisse suchen. Nehmen Sie das Beispiel der Unternehmensbesteuerung. Der Finanzminister und der Wirtschaftsminister sind sich einig, dass die Unternehmenssteuern im Wettbewerb zu hoch sind mit anderen Ländern. Wir müssen handeln. Es geht nicht mehr um das Ob, es geht nur noch um das Wie. Und da ist die Verantwortung, abseits von Parteipolitik eine Lösung zu erarbeiten. Nichts anderes ist die Erwartung der Menschen.
Das ist ja auch im Augenblick genau der große Streitpunkt. Was kann man tun, um die Unternehmen zu entlasten? Der Wirtschaftsminister hat ja eher gesagt, man soll Investitionen steuerlich fördern. Der Finanzminister sagt, wir müssen die Steuern eher senken, auch den Soli abschaffen zum Beispiel. Aber man muss sagen, in der Analyse, das, was getan werden muss, sind sie sich einig, aber nicht, welchen Weg sie einschreiten sollen. Aus Sicht des Handwerks, was ist der bessere Ansatz?
Ich glaube, dass ich zu weit gehen würde, wenn ich mir anmaße, dass wir diesen Weg beschreiben. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Die Legislative, der Bundestag ist der Auftraggeber für die Bundesregierung und die Exekutive soll auch Lösungsvorschläge erarbeiten. Es ist genau dieser Punkt, dass das Handwerk in diesem Falle Lösungsansätze erwartet, die in die Zukunft reichen, die Verlässlichkeit auch bringen. Und deswegen, ich kann gern Vorschläge machen, aber ich würde es für falsch halten. Wir sind keine politische Partei. Dafür gibt es die parlamentarische Demokratie, diesen Weg beschreiten muss. Wir wissen nur aus den Fakten, dass wir momentan einen Nachteil haben. Und das können wir doch nicht hinnehmen. Da müssen wir doch einen Lösungsansatz suchen. Und ich weiß, dass der Begriff Kompromiss inzwischen aufgrund der Polarisierung der Gesellschaft einen negativen Touch hat. Viele Parteien tun ihren Teil dazu bei, dass dieser Begriff in Verruf geraten ist. Aber er hat dieses Land stark gemacht, der Kompromiss. Und dazu rufe ich auf, eine Lösung zu suchen mit einem Kompromiss.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks heute Handwerkspräsident Jörg Dietrich. Herr Dietrich, das Handwerk leidet ja wie andere Branchen auch unter Fachkräftemangel, fehlenden Azubis. Bundesweit konnten 2023, habe ich mal nachgeschaut, 73.000 Ausbildungsplätze nicht vergeben werden. Das hat natürlich immer viele Gründe, aber hat das Handwerk vielleicht auch ein bisschen an Attraktivität für junge Menschen verloren?
Das Handwerk hat eine eigene Imagekampagne. Es ist uns gelungen, mit dieser Imagekampagne die Wertschätzungswerte der Gesellschaft auf das Niveau zu heben, wo es hingehört. Die Forsa-Trendmessung sagt, dass wir Wertschätzung erfahren wie Polizisten, Feuerwehr, Krankenschwestern, also ein sehr, sehr hoher Wert. Wo es bei uns hakt, ist, dass wenn dann die Menschen gefragt werden, möchtest du selbst Handwerker sein, dann sinkt diese Zustimmungsrate massiv ab. Und dort gilt es anzusetzen. in der Gleichwertigkeit von beruflicher Bildung und akademischer Bildung. Das ist auch eine politische Aufgabe. Das ist aber auch eine gesellschaftliche, die die Wertschätzung gegenüber handwerklicher Arbeit haben muss, weil sie sonst nicht getan werden wird. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen mehr Geld bezahlen müssen. Das wollen wir, das geht aber nur, wenn die Geschäftsmodelle des Handwerks auch eine Bezahlbarkeit haben. Und deswegen ist ja der Ruf gerade aus dem lohnintensiven Handwerk so groß, dass Lohnzusatzkosten Preistreiber sind, die dann eine Leistung unbezahlbar machen. Und in Zeiten von digitalen Geschäftsmodellen muss es gestattet sein zu fragen, wie wir lohnintensive Leistungen ein Stück entlasten können, damit die Entlohnung im Handwerk auch steigen kann. Und mir geht es nicht um die Absenkung von sozialen Standards, das kommt dann häufig als Argument, sondern es geht darum, dass wir uns ehrlich machen müssen, wie und wer die Sozialsysteme bezahlt. Das Handwerk ist benachteiligt momentan.
Sollten dennoch vor allen Dingen jetzt vielleicht auch mehr Geflüchtete und Fachkräfte aus dem Ausland diese Lücke schließen, helfen vor allen Dingen zum Beispiel jetzt eben auch die über 1 Million geflüchteten Ukrainer, die auch in Deutschland sind?
Im Handwerk zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin will. Das ist nebenbei gesagt auch ein Spruch unserer Image-Kampagne. Das kann ich Ihnen auch mit Daten beweisen. Das Handwerk hat mit Abstand die meisten Geflüchteten aufgenommen und sind in Ausbildung, wenn Sie sich die Daten betrachten. Wir müssen aber zwischen Geflüchteten und einer geregelten Zuwanderung unterscheiden. Und ich glaube, dass der gesamten Gesellschaft immer noch nicht genügend deutlich ist, dass wenn wir jahrzehntelang zu wenig Kinder haben, dass wir dann auf Zuwanderung von leistungsbereiten Menschen angewiesen sind, dass alle noch glauben, ja, vielleicht wird es ja wieder wie früher. Das wird nicht der Fall sein. Ja, wir müssen alle Reserven inländisch heben, wenn Kinder keinen Schulabschluss haben, wenn wir es schaffen müssen, noch mehr Frauen in Arbeit zu bekommen. Wir werden trotzdem darauf angewiesen sein, Zuwanderung in unsere Arbeitswelt zu organisieren. Das ist wichtig für uns.
Aber nochmal das Stichwort geflüchtete Ukrainer. Die Bundesregierung hat da ja auch eher auf den sehr förmlichen Weg, sage ich mal, gesetzt. Es gab ja auch die Forderung zu sagen, man hätte über das Bürgergeld ein bisschen mehr Druck machen können, dass die Menschen schneller in den Arbeitsmarkt gehen, dass sie eben nicht gleich erst mal einen Sprachkurs machen müssen, der eben auch dauert. Wie sehen Sie das?
Wir stehen im Wettbewerb, ich wiederhole das, und wenn wir sehen, dass in anderen Ländern es wesentlich schneller und besser läuft, dann müssen wir uns fragen, warum ist das in Deutschland nicht der Fall? Und ich möchte nicht über die Höhe des Bürgergelds sprechen, sondern über die Empfindung, dass viele Menschen glauben, dass das Bürgergeld inzwischen eine Wahlleistung geworden ist. Kann ich mich entscheiden zwischen Bürgergeld und der Arbeit? Und das darf uns nicht passieren. Es muss klar sein, dass der, der Hilfe braucht, auf Bürgergeld Anspruch hat. Und wir müssen schauen, ob es vielleicht doch so ist, dass manche denken, sie können sich das selbst zusammenstellen und sagen, ja, ich nehme jetzt das Bürgergeld und mache dann noch diesen oder jenen geringfügigen Job dazu. Deswegen ist auch hier die klare Ansage, das ist eine Aufgabe des Staates, diese Richtung so hinzubekommen, dass wir nicht schlechter dastehen als andere Länder. Wir helfen damit übrigens auch den Ukrainerinnen und Ukrainern, wenn wir es schaffen, sie schneller in Arbeit zu integrieren.
Das eine ist, also Sie haben das vorhin schon angesprochen, es muss schon auch differenzieren zwischen Zuwanderung und Geflüchteten. Gerade Zuwanderung stößt ja trotzdem auch auf viele Ressentiments und Ablehnungen. Wir haben jetzt 3 Bundestagswahlen in diesem Jahr in 3 ostdeutschen Bundesländern. Die AfD liegt da jeweils sehr deutlich vorne und gilt eben in manchen Bundesländern die Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch. Ist das nicht schon längst auch ein Standortnachteil, das Erstarken der AfD gerade in Ostdeutschland?
Wenn Parteien an die Macht kommen würden, die sich mit Remigration beschäftigen, dann wäre das für Deutschland international eine Katastrophe. Bereits die Diskussion, die wir momentan in der Gesellschaft haben, schaden dem Standort. Das muss uns allen klar sein, dass wir eine unkontrollierte Zuwanderung nicht hinnehmen können in Millionenhöhe. Das ist auch klar. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir auch beim Thema Weltoffenheit und dem Anwerben von intelligenten Menschen im Wettbewerb stehen. Und wenn wir dann uns hingeben, Gedanken, die nicht in unsere pluralistische Gesellschaft passen, dann würden wir uns selbst schaden.
Wie gehen Sie ganz konkret in Ihrem Betrieb in Dresden damit um? Sie haben ja gesagt, Sie haben einen Dachdeckerbetrieb, ist das schon Mittelständler? Also wird das in der Belegschaft auch thematisiert, Stichwort Rechtsextremismus, oder heißt es dann doch, naja, das geht uns nichts an, das ist ja die Sache auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
Ich führe einen Familienbetrieb und das Besondere im Handwerk ist ja, dass es eine Handwerksfamilie gibt. Demzufolge kenne ich die Sorgen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen genauso wie die meine Nöte kennen, wenn ich denen erzähle, wie ist die Auftragslage. Man steht zusammen und demzufolge wird auch das thematisiert und ich höre deutlich, wenn dann ein Kollege sagt, er macht sich Sorge, wenn die Aufnahmekapazitäten in der ungeregelten Migration erschöpft sind. Und gleichzeitig rede ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen und sage, dass wir darauf angewiesen sind, geregelt auch Menschen in Arbeit zu integrieren. Das sind genau die Diskussionen, die eben im Handwerk auch stattfinden. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir sind überall, im Dorf, in der Stadt, in jedem Stadtteil. Und das macht die unheimliche Stärke aus. Deswegen könnte ja auch das Handwerk diesen Stimmungswandel, den wir dringend brauchen, eine positive Stimmung für das ganze Land, das könnten wir leisten. Aber dazu brauchen wir Rahmenbedingungen, mit denen wir auch Optimismus noch mehr versprühen können.
Herr Dietrich, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.